Die Radio Wissen. Update.
Es ist zwar immer noch so, dass sie uns zu schneiden versuchen, aber je mehr sie uns schneiden, desto besser schneiden wir augenscheinlich ab.
So kommentiert der AfD-Bundesvorsitzende Bernd Lucke die Ergebnisse seiner Partei bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Thüringen. In beiden Bundesländern hat die eurokritische AfD den Sprung ins Parlament geschafft, und zwar mit zweistelligen Ergebnissen. Alle anderen Parteien stellen sich deshalb heute vor allem die Frage, wie gehen wir in Zukunft mit der AfD um? Das ist mein Thema heute im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Alle lehnen Bündnisse mit der AfD ab. Aber einfach nur ignorieren ist offenbar keine Strategie mehr, um die AfD klein zu halten, stellen viele Politiker der etablierten Parteien heute fest. Zum Beispiel SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann im Morgenmagazin von ARD und ZDF.
Sie will raus aus dem Euro und zurück zur D-Mark. Das würde in diesem Land Hunderttausende, wenn nicht Millionen Arbeitsplätze kosten. Das setzt unseren gesamten Wohlstand aufs Spiel. Und was ich noch viel schäbiger finde, dass diese Partei Stimmung gegen Einwanderer macht. Damit sorgt sie für eine soziale Spaltung dieser Gesellschaft. Und da müssen alle antreten und sich damit auseinandersetzen.
Meinungsforscher gehen davon aus, dass besonders die CDU und die Linke Stimmen an die AfD verloren haben. Vor allem die CDU diskutiert deshalb jetzt darüber, wie sie mit der AfD umgehen soll. Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel sagt, die beste Antwort auf die AfD sei, gute Regierungsarbeit zu leisten. Einige Konservative in der CDU fordern aber, dass die Partei ihre Strategie gegenüber der AfD deutlich ändert. Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach sagte im Deutschlandradio Kultur, die Union müsse sich zur AfD sehr konkrete Fragen stellen.
Wir müssen schon die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Warum geben Sie eigentlich der AfD Ihre Stimme? Was versprechen Sie sich davon? Und bisher galt ja in der Union immer die Devise AfD, da wird nicht drüber gesprochen, die wird noch nicht einmal ignoriert. Vielleicht fällt es den Wählern ja gar nicht auf, dass es diese Partei gibt, dann wird sie auch nicht gewählt.
Wird sie aber eben doch. In Thüringen hat die AfD etwas mehr als 10% geholt, in Brandenburg sogar gut 12%. Vor 2 Wochen ist es in Sachsen schon ähnlich abgelaufen und damit sitzt die AfD jetzt in 3 Landesparlamenten und im Europaparlament. Laut den Analysen hat die Partei vor allem Stimmen von jungen Leuten bekommen. Der Berliner Parteienforscher Gero Neugebauer geht im Deutschlandfunk davon aus, dass viele Menschen bis 35 von der Politik der anderen Parteien enttäuscht sind.
Insofern werte ich die jungen Wähler oder den Zustrom der jungen Wähler eher als einen Ausdruck einer Protesthaltung, die an die Altparteien in Anführungsstrichen appelliert, zu sagen, bitteschön, konzentriert euch nicht nur auf Renten und Mindestlöhne und solche Sachen mehr, sondern macht eine Politik, die den Jugendlichen sozialen Aufstieg ermöglicht und auch eine sichere Zukunft.
Wer diese Politik in Zukunft in den Regierungen in Brandenburg und Thüringen machen kann, ist noch nicht klar. In Thüringen könnte es zum ersten Mal überhaupt einen Ministerpräsidenten der Linken geben. Denn die CDU hat zwar die meisten Stimmen bekommen, trotzdem ist offen, ob Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht weitermachen kann. Bisher hat sie mit der SPD regiert, aber die hat ihr schlechtestes Ergebnis in der Landesgeschichte eingefahren. Beide zusammen hätten deshalb nur eine sehr knappe Mehrheit und die hätten auch SPD, Linke und Grüne, falls es zu einem Dreierbündnis kommt. Weil die Linke da die meisten Stimmen hat, würde sie dann den Ministerpräsidenten stellen. SPD-Chef Sigmar Gabriel hat klargestellt, dass die Bundes-SPD sich nicht einmischt bei der Entscheidung, ob die SPD in Thüringen eine Koalition als Juniorpartner mit den Linken eingeht.
Wenn die uns um Rat fragen, dann geben wir, sofern wir das können, aber machen sich keine Sorgen, die fragen uns nicht.
In Brandenburg hat die SPD die Landtagswahl gewonnen. Ministerpräsident Dietmar Wolke kann sich aussuchen, mit wem er weiter regiert. Bisher gab es in Brandenburg eine Koalition aus SPD und Linken. Die haben aber verloren. Wolke hat der Linken und der CDU Sondierungsgespräche angeboten. Die FDP ist in beiden Parlamenten nicht mehr drin.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz herrscht viel Unverständnis darüber, dass die AfD in Thüringen und Brandenburg so gut abgeschnitten hat. Aber nicht bei Jörg Heinen. Der schreibt auf Facebook, das war heute ein guter Tag für die Demokratie und für die Altparteien ein kräftiger Tritt in den verlogenen Hintern. Und das ist auch gut so. Auch Tobias Kolb findet, so wenig ich auch mit der AfD sympathisiere, es ist möglich, dass wir sie brauchen, um unsere Regierung zu wecken. Es kann nicht weitergehen, wie es derzeit läuft. Ihm antwortet Fatalistin, ach, diesen Spruch hörte ich schon zu oft und zu lange. Die Strukturen sind erstarrt, nichts bewegt sich mehr. Da helfen auch keine Eintagsparteien. Sven Hanzel wundert sich auf Facebook. Schon erstaunlich, wie viele Menschen diesen Rattenfängern auf den Leim gehen. Trommeln können die gut, dafür sorgen Medienprofis wie Henkel. Umsetzen lässt sich davon in der Praxis wenig bis nichts. Ronny Grahl schreibt, Dass nun ausgerechnet die AfD die sozialen Versager aufsammelt, ist schon grotesk. Möchte gerade diese Partei ihnen auch noch das letzte Hemd ausziehen? Auf Twitter fragt sich Pro Retrospektiva, wie es jetzt weitergeht. Interessante Strategie, die Wähler der AfD zurückgewinnen zu wollen, indem man sie verwirrte Rechtsradikale nennt.
Was sonst noch wichtig war?
Le combat des Irakiens.
Der Kampf der Iraker gegen die Terroristen ist auch unser Kampf. Wir müssen uns gemeinsam engagieren, das ist der Sinn dieser Konferenz, an der Seite der irakischen Führung. Klar, loyal und stark. Wir dürfen keine Zeit verlieren.
Frankreichs Staatspräsident François Hollande hatte heute Vertreter aus 26 Ländern zu einer internationalen Konferenz nach Paris eingeladen. Dabei ging es um den Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat im Irak. Die Forderung des irakischen Staatspräsidenten Fuad Masum an die Länder war klar.
Wir wollen zunächst einmal logistische Hilfe und humanitäre Hilfe und dann militärische Hilfe. Wir brauchen keine ausländischen Truppen am Boden im Irak. Was wir aber brauchen, ist eine Überwachung, sind Einsätze aus der Luft.
Die Konferenzteilnehmer waren sich einig, wenn nötig, bekommt der Irak auch militärische Hilfe. Konkrete Zusagen dazu von einzelnen Ländern gab es aber nicht. Die USA fliegen schon Luftangriffe auf IS-Stellungen im Irak. Frankreich hat angekündigt, dass es sich daran möglicherweise beteiligt und will Aufklärungsflugzeuge über dem Irak einsetzen. Deutschland liefert Waffen an die Kurden im Irak, hat Luftangriffe der Bundeswehr aber ausgeschlossen. Das Bundesinnenministerium geht davon aus, dass im Irak und in Syrien auch 400 Dschihadisten aus Deutschland für den IS kämpfen. Seit heute steht zum ersten Mal einer von ihnen in Deutschland vor Gericht, in Frankfurt am Main. Der 20-Jährige soll 6 Monate in Syrien gekämpft und Sanitäts- und Wachdienste geschoben haben. Bundesanwalt Horst Salzmann sagt aber:
Unsere Ermittlungen haben nicht ergeben, dass der Angeklagte bei seiner Rückkehr geplant hatte, Anschläge in Deutschland zu begehen.
Zum Prozessauftakt haben die Richter dem Angeklagten in Aussicht gestellt, dass er ein mildes Urteil bekommt, wenn er ein Geständnis abgibt und Informationen über den IS preisgibt. Rapid Trident, schneller Dreizack, so heißt die Militärübung, die mehrere NATO-Länder heute im Westen der Ukraine angefangen haben. 1300 Soldaten nehmen daran teil, auch 3 aus Deutschland sind dabei. In den nächsten 11 Tagen sollen sie zum Beispiel trainieren, Sprengsätze zu entschärfen. Russland hat die Übung kritisiert und als Provokation bezeichnet. Die NATO-Staaten erklärten aber, die Übung habe mit der aktuellen Situation nichts zu tun, sondern finde jedes Jahr statt. Das Übungsgelände ist rund 1000 Kilometer von der Krisenregion in der Ostukraine entfernt. Die Waffenruhe dort hält offenbar nicht. Heute wurden aus Donetsk wieder schwere Kämpfe mit Toten gemeldet. Im Mittelmeer vor Malta haben Schlepper möglicherweise ein Flüchtlingsboot absichtlich versenkt. Davon geht die Internationale Organisation für Migration aus und sie befürchtet bis zu 500 tote Flüchtlinge. 2 Palästinenser, die von einem italienischen Frachter gerettet wurden, sagten, ihr Boot sei vor Malta untergegangen. Vorher hatten schon die Behörden in Libyen von einem weiteren Flüchtlingsdrama im Mittelmeer berichtet. Nach Angaben der Marine sank ein Boot mit rund 200 afrikanischen Flüchtlingen vor der Küste östlich der Hauptstadt Tripolis. 36 Flüchtlinge wurden gerettet.
Was noch wichtig wird.
Wer morgen mit der Lufthansa fliegt, muss sich auf Probleme einstellen. Die Piloten streiken wieder, zum 4. Mal seit Ende August. Diesmal betrifft es die Fernflüge am Frankfurter Flughafen, und zwar zwischen 9 und 17 Uhr. Die Lufthansa hat allerdings angekündigt, dass alle Langstreckenflüge trotzdem starten können, allerdings teilweise verspätet. Die Gewerkschaft Cockpit und die Lufthansa streiten vor allem um Regelungen zum Vorruhestand. Die Piloten wollen wie bisher mit 55 Jahren in Frührente gehen können. Der Lufthansa ist das zu teuer. Sie will deshalb das Alter anheben.
Und sonst in der Welt?
In Vietnam sind mehr als 400 Drogenabhängige aus einem Entzugszentrum geflohen. Laut Agenturberichten sind einige von ihnen schon wieder zurückgekommen. Die Polizei sucht noch nach weiteren Ausbrechern. Die Drogenabhängigen fordern bessere Bedingungen in den Rehabilitierungszentren. Es ist nicht das erste Mal, dass Insassen aus staatlichen Entzugskliniken fliehen. Die vietnamesischen Behörden können sie für mindestens 2 Jahre zwangsinternieren. Die Drogenabhängigen müssen neben ihrem Entzug auch arbeiten. Die NGO Human Rights Watch hat die Bedingungen verurteilt. Die Entzugszentren seien kaum besser als Arbeitslager und es gebe auch Folter und Gewalt gegen die Insassen. Zuletzt wurden außerdem die Essensausgaben von 16 auf 13 Euro pro Monat reduziert. In Nigeria sorgt der Titel der Wahlkampagne des Präsidenten Goodluck Jonathan für Kritik. Unter dem Hashtag Bring Back Good Luck 2015 hatte sein Team die Kampagne eröffnet, die Jonathan nächstes Jahr die Wiederwahl bringen soll. Das schreibt die in Südafrika erscheinende Zeitung Business Day. Die meisten Nigerianer fühlen sich an den Hashtag Bring Back Our Girls erinnert, mit dem man weltweit auf die Entführung von 300 Mädchen durch die Terrorgruppe Boko Haram aufmerksam gemacht hatte. Noch heute, 5 Monate nach der Entführung, konnte die nigerianische Regierung ihr Versprechen, die Mädchen zu befreien, nicht einlösen. Inzwischen hat die Terrorgruppe 6 Städte im Nordosten Nigerias unter ihre Kontrolle gebracht. In den USA hat die Debatte um Mindestlöhne die Football-Liga NFL erreicht. Es geht aber nicht um die Profisportler, sondern um die Cheerleader. Einige NFL-Cheerleader wehren sich juristisch dagegen, dass sie ausgebeutet werden. Sie bekommen wenig oder gar keinen Lohn, müssen sich aber harten Regeln unterwerfen, auch in ihrer Freizeit. Wegen einer Klage von Ex-Cheerleadern hat der Footballverein Buffalo Bills seine Cheerleader Buffalo Jills jetzt suspendiert. Das erste Heimspiel der neuen Saison gestern fand ohne Pompons und Akrobatik am Spielfeldrand statt. Auch bei anderen Vereinen gab oder gibt es im Moment Klagen.
Wissensnachrichten.
Ohne Wasser kein Leben. Das gilt eigentlich überall auf der Erde. Und trotzdem gibt es einige Lebewesen, die auch lange Zeit ohne Wasser auskommen. Zum Beispiel die Larve einer Zuckmücke in Nigeria. Die kann fast komplett austrocknen und überlebt trotzdem. Forscher haben sich das Tier jetzt mal genauer angeguckt und mein Kollege Michael Bödecker aus den Wissensnachrichten hat sich die Studie dazu angeguckt. Michael, erstmal, was kann diese Mückenlarve in diesem ausgetrockneten Stadium so alles aushalten?
Ja, fast alles. Also sie kann Temperaturen von über 100 Grad Celsius aushalten oder an der anderen Richtung minus 270 Grad Celsius. Oder was den Druck angeht, die übersteht sowohl ein Vakuum als auch extrem hohen Druck. Auch Strahlung kann diesen Larven nicht viel anhaben. Also sprich, man könnte sie in flüssiges Helium schmeißen oder ins All schießen und zumindest eine gewisse Zeit lang würden das diese ausgetrockneten Larven trotzdem aushalten. Wobei man noch dazu sagen muss, während dieses ausgetrockneten Stadiums, da gibt es in den Larven praktisch keinen Stoffwechsel mehr. Also die machen praktisch nichts mehr.
Und was haben die Tiere davon? Also warum haben sie die Fähigkeit überhaupt entwickelt?
Diese Mückenart, die kommt aus Nigeria und die lebt dort vor allem auf großen trockenen Felsen. Jetzt kann es da lange Trockenzeiten geben, 6 bis 8 Monate lang. Und diese Trockenzeit kann die Mückenlarve dann eben in diesem Dauerstadium überstehen. Sowas ähnliches wie dieses Trockenstadium bei der Mücke gibt es übrigens auch bei anderen Lebewesen, aber das sind dann meistens Einzeller oder Bakterien oder Pilze. Da gibt es dann eben auch solche mikroskopisch kleinen Dauerformen.
Und wie schafft die Mücke das Ganze?
Ja, das haben jetzt Forscher aus Japan und Russland untersucht und sie berichten darüber im Fachblatt Nature Communications. Sie haben sich nämlich die DNA dieser Mückenlarve angeschaut, also das Erbgut, und da haben sie ein paar ganz interessante Stellen gefunden. Zum Beispiel gibt es da Gene für bestimmte Proteine und diese Proteine werden in den Zellen der Mückenlarve besonders dann hergestellt, wenn sie austrocknet. Und jetzt haben die Forscher herausgefunden, das sind tatsächlich Proteine, die eine Schutzfunktion haben.
Anderes Thema, die Raumsonde Rosetta ist jetzt schon seit über 10 Jahren auf dem Weg, um einen Roboter auf einem Kometen abzusetzen. Und jetzt steht der Landeplatz fest.
Genau, also dieser Komet, um den es geht, der heißt Churyumov-Gerasimenko oder kurz Churi. Der hat einen Durchmesser von 3,5 bis 4 Kilometern und der hat ungefähr die Form von so einer Gummiente, die man auch in der Badewanne sich mit reinnimmt. Also sprich, er hat einen großen Kopf. Der Kopf sitzt auf einem etwas kleineren Körper und hinten dran ist dann noch so eine Spitze, also da, wo jetzt bei der Quietscheente die Schwanzfedern wären. Und wenn man jetzt von dieser Form ausgeht, dann liegt die Landestelle mitten auf dem Kopf dieser Ente. Und Forscher vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt haben gesagt, dass die Oberfläche des Kometen dort an dieser Stelle auf dem Entenkopf nicht zu sehr zerklüftet ist und dass es da eben auch wenig steile Hänge gibt. Die Landung, die soll dann im November stattfinden, dann löst sich der Landeroboter namens Philae von der Raumsonde Rosetta ab. Rosetta bleibt weiter in der Umlaufbahn um Churi und dieser Landeroboter, der fällt runter auf den Kometen. Und der Roboter wiegt ungefähr 100 Kilogramm und der hat viele wissenschaftliche Messgeräte mit an Bord.
Und außerdem gibt es noch was Neues, für viele wahrscheinlich wichtig von uns. Es geht um Fußgänger, die nicht auf die Straße achten, sondern auf ihr Smartphone.
Genau, das kann leider schnell gefährlich werden. Man läuft irgendwo gegen oder verursacht einen Unfall. Und eine Lösung für dieses Problem, die gibt es jetzt in der chinesischen Millionenstadt Chongqing. Da wurde jetzt der erste Handy-Fußweg von China eingerichtet. Der sieht erstmal aus wie ein Radweg mit so weißen Markierungen auf dem Asphalt, nur dass darauf eben kein Fahrrad, sondern ein Handy abgebildet ist. Diesen Weg hat eine Firma eingerichtet und die sagt, auf diesem neuen Weg kann man jetzt in aller Ruhe SMS schreiben oder twittern, ohne dabei unnötige Zusammenstöße zu verursachen. Allerdings ist dieser neue Handyweg nur so 50 Meter lang und die Firma sagt auch, dass das Ganze eher so ein bisschen ironisch gemeint ist. Es ist eher eine Anregung für Smartphone-Nutzer, sich mal Gedanken über die Gefahren zu machen.
Dann dürfen die sich auch vor allem nicht gegenseitig umlaufen. Dankeschön, Michael Bödecker aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Das bringt abends in einem Streifen von der Nordsee bis zum Bayerischen Wald Schauer oder Gewitter. Zum Teil kann es auch stark regnen. Nachts werden die Wolken weniger, vor allem im Süden von Deutschland kann es aber Nebel geben, bei Tiefstwerten von bis zu 8 Grad. Morgen haben der Süden, der Osten und der äußerste Westen die besten Chancen auf Sonne. Sonst kann es wieder regnen und gewittern bei ähnlichen Temperaturen wie heute.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.